Ich wünsche euch Gottes Segen in der Gegenwart dieses großartigen Gottes. Wir haben heute Fortsetzung in der Bergpredigt in Matthäus 5. Es geht heute um das Schwören in Matthäus 5, 33 bis 37, Jesu Lehre über das Gebot, du sollst keinen falschen Eid schwören. Und da könnte man sich fragen, ist das etwas, was uns überhaupt betrifft? In Deutschland ist es nicht üblich zu schwören, also nicht schnell. Es gibt Kulturen, da ist das Alltag. Da wird das im ganz normalen Lebenszusammenhang, wenn einer denkt, der glaubt mir vielleicht nicht, dann sagt er halt einen Schwur bei irgendetwas, oft dann bei dem Gott, an dem man glaubt. Und das war im ersten Jahrhundert auch so bei den Juden. Wir werden das sehen. Und es geht aber auch um Dinge, die uns betreffen. Es geht nicht nur ums Schwören. Es geht um die Wahrhaftigkeit und die Zuverlässigkeit von Jüngern. Wir gucken uns das mal an, was der Herr hier lehrt in der Bergpredigt. Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deine Eide halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei ja, ja. Nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen. Hier zitiert Jesus am Anfang, wo er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, und wir sind jetzt immer noch in Kapitel 5, und bis zum Ende von Kapitel 5 geht Jesus auf verschiedene Gesetzesworte ein, die in der Tora stehen, und erklärt mit dem Ich aber sage euch, ich lege das so aus oder das bedeutet praktisch für uns als Jünger, für euch als Jünger das und das. Und er zitiert 3. Mose 19 und 4. Mose 30. Und um zu verstehen, worum geht's dort im Zusammenhang, gucken wir uns das mal an. Das, was in 3. Mose 19, 12 steht, dort steht in diesem Kapitel 19 unter anderem auch Folgendes. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Also das kommt am Ende von Matthäus 5. Da sagt der Herr ganz am Ende, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist zwar ein anderes Wort, aber das meint genau das. Wenn in der Bibel mitunter gesagt wird, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth, dann präsentiert das auch seine ethische Vollkommenheit. Er ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm und er ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und jetzt in 3. Mose 19 steht also am Anfang dieses Kapitels, wo viel über die Ethik im Sinne auch des Heiligkeitsgesetzes gesagt wird, das sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Also die Israeliten sollten die Heiligkeit Gottes widerspiegeln in ihrem Leben. Und das kommt auch in Matthäus 5, in den beiden letzten Abschnitten, die wir behandeln, heute das Schwören. Und das nächste Mal den Rest mit der Feindesliebe und dem Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da kommt das auch so vor. In beiden Fällen beim Schwören soll man Gottes Wahrhaftigkeit widerspiegeln und bei der Feindesliebe, Gottes Liebe zu allen Menschen. Und da hängt man die Latte natürlich hoch. Und dann heißt es später, das war Vers 2, in Vers 11 in Kapitel 19, ihr sollt nicht stehlen, noch lügen, noch betrügerisch handeln, einer mit dem anderen. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und den Namen eures Gottes nicht entheiligen, denn ich bin der Herr. Ihr merkt, das ist in einem Zusammenhang die Wahrhaftigkeit vor Gott, dass ein gläubiger Israelit oder dann eben jetzt ein gläubiger Jünger Jesu, eine gläubige Jüngerin Jesu, sollen nicht schwören. Jesus sagt, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Und hier im Alten Testament ist es, sie sollen nicht falsch schwören bei meinem Namen und den Namen eures Gottes nicht entheiligen, ich bin der Herr. Das ist also, der Zusammenhang ist Betrug. Du willst Leute über den Tisch ziehen, du willst sie betrügen und du willst sie sozusagen aufs Glatteis führen, aber du merkst, sie glauben dir nicht und dann sagst du, im Namen des allmächtigen Gottes, das ist so. Willst du die Arbeit, die wir von dir nehmen lassen wollen, wirklich innerhalb der nächsten 3 Wochen beenden? Wir sind darauf angewiesen, dass das geschieht. Sonst müssten wir einen anderen Handwerker rufen. Im Namen Gottes, ich werde das tun. Die Juden sagten oft, so wahr der Herr lebt. Und da merkt man, hier ist die Gefahr, dass man im Alltag, wenn man schwört, überflüssig schwört, dass man Gott bemüht, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Und das ist genau der Zusammenhang hier in 3. Mose 19. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und den Namen eures Gottes nicht entheiligen, ich bin der Herr. Und das kommt oft in diesem Kapitel 19, dass Gott an irgendeiner Stelle dann sagt, ich bin der Herr. Und das ruft in Erinnerung, mit wem die Israeliten es zu tun haben, dass er eben ethisch vollkommen ist, ethisch perfekt ist und er hängt die Messlatte auch so hoch. Ihr sollt euch daran orientieren. Frage an uns, ist das gut? Ist das gut, wenn ich Geschäfte mache, dass ich ein Gegenüber habe, auf das ich mich verlassen kann? Ist es gut, wenn jemand mich nicht anlügt? Und jeder würde natürlich sagen, wenn er ein bisschen nachdenkt, ja. Eine völlig andere Frage ist das, wenn einer sich fragt, darf ich eine Notlüge gebrauchen? Das ist dann schon ein anderer Ansatz. Darf ich sozusagen, wenn es schwierig ist, so ein bisschen die halbe Wahrheit sagen? So. Und da merkt ihr schon, je nachdem, wie man spricht, würde man gern unterschiedlich darüber denken. In Kapitel 19 steht dann später noch in Vers 18, du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr. Ich habe das heute schon erwähnt, weil das kommt das nächste Mal, wird das zitiert vom Herrn, wo es um die Feindesliebe geht, zitiert er auch diesen Text. Und da merkt man, es gibt hier zwei Dinge, die den Rahmen stellen. Das eine ist, ich bin heilig, ihr sollt heilig sein. Und das andere ist, liebe deinen Nächsten. So wie du selbst geliebt werden möchtest von anderen. Liebe deinen Nächsten so wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das ist das eine. Das andere, was Jesus zitiert, ist aus 4. Mose Kapitel 30, Vers 3. Das Thema kommt noch öfters vor. Es ist in gewissem Sinne auch eine Zusammenfassung, aber das ist einer der klassischen Texte, wo das vorkommt. Wenn jemand dem Herrn ein Gelübde tut oder ein Eid schwört, sich von etwas zu enthalten, so soll er sein Wort nicht brechen, sondern alles tun, wie es über seine Lippen gegangen ist. Also hier geht es um Gelübde und darum, dass ein Mensch sagt, er würde das und das tun oder er wird sich von dem und dem enthalten. Ein berühmtes Beispiel ist der Herr Jesus selber, der sagt, als er das Abendmahl einsetzt, dass er nicht mehr trinken wird vom Gewächs des Weinstocks, bis er es neu trinken wird mit uns allen im Reich Gottes. Also das ist irgendwie eine Ansage, dass man etwas tun will für eine bestimmte Zeit. Das macht der Herr dort auch. Die Zeit ist sehr lang, aber er macht es halt. Oder dass man etwas verspricht. Für mich ist das beste und berühmteste Beispiel Hanna. Hanna sagt dem Herrn, sie war lange Zeit unfruchtbar und hat fürchterlich darunter gelitten. Und sie sagt dem Herrn in Silo, als sie mal wieder beim Fest des Herrn in Silo waren, wo die Stiftshütte war, betet sie, Herr, wenn du mir einen Sohn gibst, dann werde ich dir den Sohn zurückgeben. Und sie sagt genau, was mit dem Sohn sein soll. Und wenn man weiterlesen würde hier in Kapitel 30, in 4. Mose 30, dann würde genau geregelt werden, wie das bei Frauen ist. Weil im Alten Testament, da denkt man in Familien und wenn man was verspricht, was auch den Besitz betrifft, betrifft das ja auch den Mann. Oder wenn das die Tochter ist, betrifft das den Vater. Und das war so geregelt, dass die Frauen das machen konnten. Die Frauen konnten Gelübde sprechen und an dem Tag, wo der Vater, wenn es die Tochter ist, oder wo der Ehemann, wenn es der Ehemann ist, beim Ehepaar, wenn der das hört und schweigt, dann gilt das Gelübde. Und wenn er es hört und protestiert, ist das Gelübde aufgehoben. Also wenn er Wenn die Tochter was verspricht und der Vater denkt, dass nein, das machen wir so nicht, dann muss er am selben Tag, er darf nicht schweigen, schon das Schweigen ist die Bestätigung, dann muss er sozusagen einschreiten und sagen, nein, nein, so machen wir es nicht. Hannas Mann, als Hannas Mann gehört hat, er hat seine Frau sehr geliebt, das merkt man, wenn man das liest, hat er offensichtlich keinen Einspruch erhoben, sondern sie konnte dieses Gelübde durchführen und dadurch ist etwas der gewaltigsten Dinge geschehen im Alten Testament. Der Prophet Samuel wurde von Gott berufen und hat die Geschichte Israels über Jahrzehnte geprägt. Also Gelübde ist was ganz Wertvolles. Und wenn man dann so ein Gelübde spricht, stellt euch vor, die Hanna sagt, wenn du mir einen Sohn gibst, gebe ich dir ihn zurück. Und dann kriegt sie einen Sohn und sagt, ich wäre ja blöd, jetzt habe ich endlich mal ein Kind, ich gebe das doch nicht weg. Das wäre auch nicht Hanna, das wäre jemand anders. Aber wie viele Menschen machen das so? Dass sie schwer krank sind, dass sie todkrank sind, dass sie um ein Wunder Gottes bitten und dann, wenn du mich von diesem Krebs heilst, Herr, dann weihe ich mein Leben dir. Dann will ich glauben und dir nachfolgen. Und siehe da, das passiert und man hat's vergessen. Und das ist praktisch das Thema im Alten Testament, diese beiden Dinge. Man soll keinen Schwur leisten und ihn dann, also schon beim Schwur lügen, das soll man nicht, weil man das dann eben zum Betrügen macht. Oder man soll nicht Gott etwas versprechen, und wir können in Klammern sagen, man soll auch nicht dem Nächsten etwas versprechen und dem Menschen etwas versprechen und das dann nicht halten. Es geht also heute um die Verpflichtung zur Wahrheit, zur Wahrhaftigkeit. Wenn man sich überlegt, was ist unser Thema heute, was sind die Kerngedanken, dann kann man Folgendes festhalten. Erstens, schwör keinen falschen Eid, halte deine Versprechen. Sowohl Gott gegenüber als auch Menschen gegenüber. Zweitens, und da wie so oft in der Bergpredigt, vertieft Jesus das, was im Alten Testament gesagt wird. Er sagt, am besten schwört, überhaupt nicht. Und wir gucken uns das gleich noch an, wie er das formuliert und wie er das durchführt. Mache vom Schwören überhaupt keinen Gebrauch. Und drittens, der Kernpunkt ist eben einfach, die Jünger und die Jüngerinnen Jesu sollen wahrhaftig sein. Also Christen sollen wahrhaftig sein. Man soll sich auf sie verlassen sein. Wenn sie sagen ja, dann soll das auch wirklich ein Ja sein. Und wenn sie sagen nein, dann soll das auch wirklich ein Nein sein. Schwör keinen falschen Eid, halte deine Versprechen. Wir gehen jetzt diese drei Kerngedanken durch. Schwör keinen falschen Eid, halte deine Versprechen. Du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deine Eide halten. Wenn man sich überlegt, wie kann man das illustrieren, was war sozusagen die Stimmung im ersten Jahrhundert, dann ist im selben Evangelium in Kapitel 23 ab Vers 16 ein hilfreicher Text. Und da kann man verstehen, was war eigentlich das Problem. Jetzt hört euch das mal an und stellt euch vor, ihr wollt ein Geschäft abschließen, wo es um 150.000 Euro geht. Und es hängt davon ab, ob euer Gegenüber ehrlich ist oder nicht. Ne? Und darum geht's. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid jetzt Juden im ersten Jahrhundert. Ihr macht mit so einem Mann Geschäftsabschluss und der denkt so. Wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wenn einer schwört bei dem Tempel, das gilt nicht. Wenn er aber schwört bei dem Gold des Tempels, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Wenn einer schwört bei dem Altar, das gilt nicht. Wenn aber einer schwört bei dem Opfer, das darauf liegt, der ist gebunden. Ihr Blinden, was ist denn größer, das Opfer oder der Altar, der das Opfer heiligt? Darum, wer schwört bei dem Altar, der schwört bei dem, bei ihm und bei allem, was darauf liegt. Und wer schwört bei dem Tempel, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer schwört bei dem Himmel, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Ich stelle euch mal vor, ihr wärt Teil der Kultur. Und da ist ein Rabbi, der lehrt seine Leute, was hier steht. Ja? Wenn du beim Tempel schwörst, das gilt nicht. Wenn du sagst, beim Gold des Tempels, dann bist du gebunden. Das bedeutet ja praktisch, ich mache jetzt diesen Deal mit 150.000 Euro und ich habe einen, der mir gegenüber ist und ich frage ihn, Ist das so und das so? Ist das wirklich so? Und dann sagt er, bei dem Tempel Gottes, das ist so. Und das ist so wie in manchen Filmen, ne? Man kreuzt dann die Finger so hinterm Rücken und dann darf man lügen. Es ist genau dasselbe, ja. Es ist, Das ist, und du weißt das aber nicht, dass der jetzt in dieser speziellen Schule ist und dass der zwar einen Eid geleistet hat beim Tempel, aber dass der sich innerlich überhaupt nicht gebunden weiß. Was ist das für ein Glatteis? Und weil das völlig normal war im ersten Jahrhundert, nimmt Jesus diese ganze Schwurkultur und wischt sie vom Tisch und sagt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Das Böse ist hier nicht das Böse, sondern der Böse. Es ist von dem Bösen, also vom Teufel. Im Neuen Testament lehrt Jesus, dass der Teufel der Vater der Lüge ist. Und das ist auch hier vorausgesetzt, wenn man macht vom Schwören überhaupt keinen Gebrauch. Also Jesus sieht diesen Missbrauch und es ist interessant, wenn ihr das anguckt, der Name Gottes wird vermieden. Ne? Das ist interessant. Es gibt ja in den 10 Geboten, gibt es, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Und deswegen war es zur Zeit vom Herrn Jesus im ersten Jahrhundert, hat man ganz gerne so gesprochen, dass man das immer vermieden hat. Wenn man vom Reich Gottes reden wollte, hat man gesagt, das Reich der Himmel. Da haben wir anstelle von Gott hat man Himmel gesagt. Man hat viele Redewendungen gehabt, wo man den Gebrauch des Namens Gottes vermieden hat. Und jetzt sagt Jesus, ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Übrigens, hier spricht er von sich selber. Er ist der König Jerusalems, er ist der Messias. Und das zeigt auch, dass das himmlische Jerusalem, zu dem er gegangen ist, als Auferstandener aufgefahren in den Himmel, und das irdische Jerusalem, die gehören zusammen. Auch das irdische Jerusalem ist der Ort der Hoffnung, auf den Jesus wiederkommen wird, auf den Ölberg. Das sei hier nur am Rande erwähnt. Also sogar wenn man nur Jerusalem erwähnt, ist man sozusagen nicht nur bei Jerusalem, weil das ist verbunden mit der Stadt des großen Königs, das gehört dem Messias und du benutzt etwas, was ihm gehört und letztlich ist er der Messias und er ist Gott, der Mensch geworden, bist du wieder bei Gott. Also nimm nicht den Himmel, weil das ist Gottes Thron, da sitzt Gott drauf. Nimm nicht die Erde, da ruhen seine Füße, das ist der Schemel seiner Füße und da sind Stellen aus dem Alten Testament, die Jesus dort voraussetzt und quasi mit einpflicht. Jerusalem ist die Stadt des verheißenen Messias. Noch nicht mal deinem Haupt sollst du schwören, warum nicht? Du kannst dein Haupt, wenn es schwarz ist, nicht weiß machen und wenn es weiß ist, nicht schwarz machen. Es wäre natürlich Schlauen von heute sagen, natürlich kann ich meine Haare färben. Ich kann die pink, rot, grün und was auch immer färben. Das ist modern. Und hier spricht Jesus von der natürlichen Farbe. Wenn du darunter leidest, dass du grau bist und nicht mehr jung aussiehst, kannst du heute die Tage färben, aber die Haare färben. Aber das ist halt unecht. Ist halt viel Arbeit. Kann man machen. Kann man auch in vielen Kulturen machen. In Pakistan war es in Nachahmung des Propheten, der dort verehrt wird, völlig normal, dass viele Männer ihre Haare mit Henna gefärbt haben, in der Nachahmung des Propheten. Also das kann man in vielen Kulturen machen. Aber du kannst nicht es echt natürlich verändern. Du hast keine Vollmacht darüber. Gott hat dir die Haare gegeben, so wie du geboren bist, und wenn du alt wirst, lässt er sie ergrauen und lässt sich noch nicht mal über deinen Kopf hast du Vollmacht. Du kleiner Mensch, gib das Schwören völlig auf. Wenn du es schwörst, kannst du das überhaupt erfüllen. Du begibst dich hier in gefährliches Wasser. Weg mit dem Schwören. Und wenn es darum geht, dass andere dir glauben, dann mach es einfach so, dass du immer zuverlässig bist. Dass dein Ja immer ein Ja ist und dass dein Nein immer Nein ist, sodass die Leute wissen, man kann sich auf dich verlassen. Hier wieder mal eine Fußnote von mir. Pakistan, ihr wisst, ich war 18 Jahre in Pakistan. Und die Engländer, die da waren, bevor das unabhängig wurde, das waren ja nicht alles super praktizierende Christen. Aber die hatten den Ruf, die Engländer lügen nicht. Und zwar ist das der Kontrast gewesen. Das ist ein Einfluss der Bibel auf unsere Kultur, selbst zu einem Zeitpunkt, wo viele Leute nicht mehr praktizierende Christen sind. Das ist in unsere Sprichworte reingegangen, nicht nur bei den Engländern, auch bei den Deutschen. Lügen haben kurze Beine. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn er dann die Wahrheit spricht und so weiter und so fort. Ja, das ist, die Bibel hat dir ganz tief bis in die Poesie und die Sprichworte hinein die deutsche Kultur geprägt und auch die englische, sodass andere Kulturen, die Christen begegnen, tatsächlich einen Unterschied wahrnehmen, selbst wenn sie keine praktizierenden Christen mehr sind, sondern nur kulturell vom christlichen Dunstkreis geprägt sind. Ihr könnt das köstliche Buch lesen, das ist jetzt eine kurze Werbung, kommt ein Syrer nach Rothenburg. Kennt das jemand? Wir haben das Geschenk gekriegt, wir haben das gelesen und zum Teil Tränen gelacht. Also gerade jemand, der 18 Jahre in Pakistan war, hat so vieles hat mich daran erinnert, das ist einfach köstlich. Und in dem Buch kommt auch mal dieses Ja, Ja, Nein, Nein vor. Das hat dieser Autor zusammen mit seinem deutschen Co-Autor, das hat er mit hellen Augen wahrgenommen, ist ganz klar erkannt. Das ist etwas, was auch wertvoll ist. Wir sollen sozusagen mit dem Schwören aufhören, sagt Jesus, und damit hat er auch eine neue Kultur geschaffen. Die Kirche hat das zu Herzen genommen. Darf man jetzt vor Gericht ein Eid ablegen? Das will ich auch noch ansprechen kurz. Es gibt ja Christen, die dann auch vor Gericht sich nicht einlassen auf ein Eid. Ich würde sagen, man muss den Sinn verstehen, den Jesus meint. Wenn du Augenzeuge bist und wenn durch deine Augenzeugenschaft das Leben eines Menschen gerettet werden kann, der fälschlich angeklagt ist, und im Gericht merkst du, das mein Zeugnis geht nur durch, wenn ich den Eid leiste. Mann, dann leiste den Eid. Weil es geht um den Inhalt. Es geht darum, was beabsichtigt der Herr. Wenn du grundsätzlich wahrhaftig bist in deinem Alltag und du schwörst nicht, ist ja gut. Aber wenn du dann durch deine Zeugenaussage ein Menschenleben retten kannst, natürlich kannst du dann sagen, okay, ich kann das auch unter Eid bezeugen. So sehe ich die Sache. Okay. Sei wahrhaftig, authentisch, zuverlässig. Wenn man sich das anguckt, eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen. Jetzt meint Jesus natürlich nicht, das Vokabular eines gläubigen Menschen hat zwei Worte. Ich sage immer entweder ja oder ich sage immer entweder nein. Das ist damit nicht gemeint, sondern die Wiederholung meint, euer Ja soll Ja sein und euer Nein soll ein Nein sein. Wir wissen auch, dass es sprachlich gesehen viele Grauzonen gibt und auch Zwischenfälle. Aber es geht hier darum, dass er grundsätzlich etwas klarstellt und das ist erfrischend. Das ist erfrischend. Wenn Menschen solche Menschen sind, wenn sie bekannt sind, dass man sagen kann, wenn der das sagt, ein Mann, ein Wort. Wenn der das sagt, kann man sich darauf verlassen. Das ist wohltuend. Das ist auch für Leute wohltuend, die deinen Glauben an Jesus Christus nicht teilen. Und das ist tatsächlich auch durch die Geschichte so gewesen, auch in anderen Ländern, die nicht christlich dominiert waren oder nicht zum christlichen Abendland gehörten, dass auch Christen als Buchhalter oder so, ne, wenn das bekannt war, dass die ehrlich sind, dass die mit Zahlen umgehen, dass die eigentlich betrügen, das ist ein Plus, ja. Das ist ein Plus, wenn du dann einen gläubigen Mann hast, wo du gemerkt hast, der hält sich an das, was er sagt, und du kannst dich darauf verlassen. In Johannes 8 ist das, was ich schon erwähnt hatte, da redet der Herr Jesus, warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Das ist ein ganz tiefer Zug in der Lehre Jesu und auch in seiner Überzeugung. Wenn du ihn sozusagen im Johannesevangelium gefragt hättest, was bist du und wozu bist du gekommen, dann ist das Zeugnis vor Pilatus ist also beeindruckend. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also, wenn man das Wort Wahrheit anguckt, Johannes 1 im Prolog, voller Gnade und Wahrheit, das ist Christus. Er ist eine Person voller Gnade und Wahrheit. Die Herrlichkeit Gottes ist in ihm und er ist voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, die Treue Gottes und die Wahrheit, das ist ein und dasselbe. Die Wahrhaftigkeit Gottes ist, wenn Gott was verheißt, dann kann er das auch tun und dann wird er das auch tun. Und diese Wahrhaftigkeit Gottes ist das Fundament für unseren Glauben. Warum glauben wir Gott? Weil Gott nicht lügen kann. Es ist unmöglich, dass Gott lügt. Und weil Gott wahrhaftig ist und immer steht zu dem, was er sagt, darum vertrauen wir ihm, ist unser Glaube an Gott, ist die angemessene Reaktion. Beim Teufel ist das anders. Der Teufel in seinem Wesen ist zum Vater der Lüge geworden und er zieht Adam und Eva über den Tisch und die Absicht bei seiner Lüge ist die Vernichtung von Menschen. Er ist ein Menschenmörder, steht dort wörtlich, ein Menschenmörder von Anfang. Er hat das sozusagen genossen, diese Leute fertig zu machen und uns in den Bereich der Finsternis und des Todes reinzuziehen. In Römer 3 heißt es, alle Menschen sind, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Da kommen wir her, also auch alle, die wir sitzen oder stehen, ja. Wir sind von unserer Geburt her auf die Seite der Finsternis geboren und Jesus weiß das genau. Das heißt, wie kann Jesus von solchen Menschen verlangen, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein, weil er die Kraft hat, unsere Herzen zu verändern. Ich habe ja schon öfters gesagt, die Bergpredigt kann man zusammenfassen, wie Matthäus das auch macht, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Der Weg zur Wahrhaftigkeit ist hart und lang und steinig. Jeder Seelsorger wird euch sagen können, dass der erste Schritt zur Befreiung ist, wie der Herr Jesus das sagt. Wenn ihr in meiner Rede bleibt, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ein Teil der Wahrheit ist, dass ich Lügner bin. Ein Teil der Wahrheit ist, dass ich ein Sünder bin. Ein Teil der Wahrheit ist, dass ich eine verkrachte und gescheiterte Existenz bin und dass ich einen Heiland brauche, Jesus, der für mich gestorben ist. Und der redet hier. Also es geht nicht darum, um uns sozusagen vorzugaukeln, ihr könnt das schon, versucht es nur, alleine können wir das nicht. Aber, und das ist das, was ich bewundere an unserem Herrn und an Gott bewundere, er nimmt uns als zerbrochene Menschen und er wird uns vollenden. Wenn wir das nächste Mal im Text haben, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, dann ist das nicht nur ein Soll, sondern es ist eine Verheißung. Ihr werdet so sein. Dafür sorge ich. Ich sterbe für euch am Kreuz. Ich schenke euch den Heiligen Geist. Ich schenke euch die Wiedergeburt. Ich verwandle euch. Und von daher wird ein Kontrast sein zwischen dem Teufel und dem Samen des Teufels und Christus und dem Samen der Verheißung und den Kindern Gottes. 2. Korinther 1,17 hatten wir schon gesehen in der Schriftlesung. Da sagt Paulus, bin ich etwa leichtfertig gewesen, als ich dies wollte? Oder plante ich, was ich plane, auf fleischliche Weise? Das Problem waren die angekündigten Reisepläne, die er hatte und daraus ist nichts geworden und er erklärt in diesem Abschnitt, warum er seine Reisepläne geändert hat. Und es ist interessant, ihr merkt, Paulus kennt die Bergpredigt. Er kennt Matthäus 5-7 oder er kennt Lukas 6, je nachdem, wo er es her hat. Er kennt die Bergpredigt, das, was wir aus den Evangelien kennen, das kennt er alles. Er hat sich informiert, was Jesus gelehrt hat und er kann es zitieren. Oder plane ich, was ich plane, auf fleischliche Weise, sodass das Ja, Ja bei mir auch ein Nein, Nein wäre? Bei der Treue Gottes. Unser Wort an euch ist nicht Ja und Nein zugleich. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern das Ja war in ihm. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Und das ist sozusagen der Höhepunkt auch für mich in Matthäus 5. Wenn ich höre, wir sollen nicht schwören, das sehe ich schon am Ende, ihr sollt vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Gott ist absolut zuverlässig. Und wenn du mit Gott lebst, das färbt ab. Das färbt ab, ohne dass du es merkst. Du erlebst, wie du verändert wirst, und es ist wohltuend. Das ist der Grund, warum Jesus am Anfang der Bergpredigt sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Wir können also zusammenfassen zu unserem Text heute. Schwör keinen falschen Eid, halte deine Versprechen. Mache vom Schwören überhaupt keinen Gebrauch, sei wahrhaftig, authentisch, zuverlässig. Amen.